Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, ne? Wetter, würde ich sagen.
Wie Wetter? Ist hier kalt hier in Deutschland oder was?
Ja, guck doch mal raus, ey.
Ja, das ist bester kölscher Winter hier. Also ja. Leichter Nieselregen, 2 Grad.
Lass es mich positiv formulieren. Also es wäre perfektes Wetter für Glühwein trinken. Der Schwellenwert von 5 Grad ist unterschritten. Da schmeckt auch Glühwein wieder. Aber das liegt jetzt ja auch hinter uns im alten Jahr.
Ja gut, bezeichnen wir das mal als Wetter. aber du bist aus Indien zurück und das ist sicherlich ein ganz ordentlicher Temperaturschutz gewesen, oder? Wie viel hattet ihr? 30 Grad?
30 Grad? Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen zurück. Nee, so krass war es nicht. So, ich würde sagen, es war ziemlich angenehm, so knapp 25 Grad,
sommerlich. Ja, tut mir leid. Ja.
Ja.
das sind echt harte Arbeitsbedingungen. Also.
Ja, richtig blöd für so eine Klassenfahrt, ne? Also so wurde es ja von vielen bezeichnet, unsere Reise dahin.
Ja, da haben wir ja neulich schon mal drüber gesprochen. Ich hoffe, dass der Pool wenigstens beheizt war. Ich war mal in Australien, da waren es 35 Grad, aber leider Winter. Und der Pool war geschlossen im Winter.
Ärgerlich, wahrscheinlich auch auf Unikosten, ne? Ja,
nee, leider nicht.
Beheizter Pool auf Unikosten, am besten auch Cocktails mit lustigen Schirmchen drin und so, klar. Nee, für die Uni-Arbeiten ist echt anstrengend. Nee, im Ernst, es gab keinen Pool, es gab einfach nur Arbeit. Aber
ja, aber was arbeitet man denn da so in Indien?
Also insgesamt waren wir ja 2 Wochen da mit insgesamt 7 KollegInnen und zuerst waren wir in Bangalore, also Bengaluru, und haben da mit KollegInnen vom Indian Institute of Science an unserem gemeinsamen Mikroplastikprojekt gearbeitet. Also die Laboraufbereitung synchronisiert oder auch mit etabliert. Wir waren gemeinsam im Gelände und so weiter. Und ich bin dann mit 3 KollegInnen nach einer Woche weiter nach Pune. Das liegt so etwa 3 Stunden von Mumbai entfernt, hat, ich weiß nicht, 4 Millionen Einwohner. Und da arbeiten wir schon sehr lange an der Bharati Vidyapati Universität mit KollegInnen aus der Geografie zusammen. Und wir bauen aktuell einen gemeinsamen Masterstudiengang für Sustainability and Environmental Sciences auf.
Was heißt denn in dem Zusammenhang gemeinsam? Das heißt, ich studiere sowohl in Köln als auch in Pune, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ganz genau. Also die Studis werden ein Semester hybrid, ein Semester in Pune, ein Semester in Indien sein, alle zusammen, also aus Indien, aus Deutschland und Umgebung. Und ja, wir sind aktuell dabei, die Module, Modulbeschreibungen und Inhalte zu planen, dass das Ganze auch zeitlich abgestimmt ist. Und das Ganze ist ziemlich stressig, denn es soll schon im nächsten Wintersemester starten.
Das klingt tatsächlich nach Arbeit. Das ist ja nicht mehr so richtig lang
hin. Genau.
ja, ich muss gestehen, Indien ist auf meiner Scratch-Map noch nicht aufgerubbelt und ich habe das auch nicht vor in naher Zukunft erstmal. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Indien an sich ist natürlich schon irgendwie spannend. Eins der bevölkerungsreichsten Länder oder das mit 1,43 Milliarden Menschen.
Also seit einigen Jahren sogar mehr Einwohner als China, ja. Und also ich finde es mega faszinierend. Aber es sind einfach unfassbar viele Menschen, es ist auch sehr anstrengend. Ich verstehe da deine Skepsis. Ne? 17 Mal so viele Menschen wie in Deutschland, doppelte Bevölkerungsdichte fast, ne? Ich glaube so 430 Menschen pro Quadratkilometer. Aber gut, die sind jetzt auch nicht überall gleich verteilt. Aber generell, ja, es ist voll da.
Das klingt 430 klingt irgendwie ein bisschen wenig, aber gut. Ja,
ich glaube, bei uns ist 230 oder so.
Ja, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Sollte ich natürlich wissen. Was ich beeindruckend finde, ist das Bevölkerungswachstum. 1,1% hört sich ja nicht so viel an, aber das sind ja schon ein paar, also 15 Millionen, die im Jahr dazukommen. Mal so NRW, ja. Und so, schon nicht schlecht, ne? Also, und auch das Bruttoinlandsprodukt, Wachstum zwischen 5% und 10%. Mittlerweile die 5. Volkswirtschaft hinter den USA, China, Deutschland und Japan. Also, da kommt was.
Ja, von so einem Wachstum träumen wir, ne? Gut, aber andere Bedingungen. Ich war das erste Mal vor 14 Jahren, glaube ich, in Indien als Studi. Im Anschluss auch von einer Exkursion von Herrn Professor Braun in Bangladesch bin ich dann weitergereist und nochmal vor 6 Jahren. Und ich finde es halt krass, wo du sagst, Bruttoinlandsprodukt wächst und wächst um 5 bis 10%. Es ist wahnsinnig dynamisch und verändert sich halt rasend schnell. Ne? Ich war jetzt nicht immer an den gleichen Orten, aber es ist krass, wie sich das verändert. Aber ja, ne, ich kann verstehen, wem das zu viel ist. Ne? Es ist mega intensiv, positiv wie negativ.
Ja, ja, wundert mich jetzt ein bisschen. Also rasenschnell ist ja eigentlich sonst nicht dein Thema als Geomorph und Urban, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, du sagst irgendwie ja und der Subkontinent, der war mal an Australien dran und dann hat sich das irgendwie verschoben und jetzt schiebt er gegen den Himalaya und so. Aber Wirtschaftswachstum, Hut ab.
Ja, Holger, ich weiß
jetzt... Du bist doch Nomadengeograf.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mehr ertappt fühlen soll oder fasziniert bin, dass ich jedes Mal wieder feststelle, was für ein kleiner Geomorphologe in dir doch steckt hier.
Das weise ich entschieden zurück. Aber zurück zur Wirtschaft und zum bevölkerungsreichsten Land und zur Bevölkerungsentwicklung. Die Prozesse, die da stattfinden, sind ja auch aus wissenschaftlicher Perspektive ganz interessant. Natürlich besonders aus der humangeografischen Perspektive.
Klar.
Sicher, da gibt es natürlich einige Phänomene, Industrialisierung, Ausweitung des Dienstleistungssektors, demografischer Übergang, Migrationsforschung, all diese Dinge finden da eben tatsächlich live und in Farbe statt.
Ja, also es ist auch kein Wunder, finde ich, dass seit über 20 Jahren hier intensive Kontakte vom Geografischen Institut zu indischen Hochschulen existieren. Und dass mehrere unserer MitarbeiterInnen und ProfessorInnen auch intensiv in Indien forschen bzw. geforscht haben.
Ja, da packen wir euch einfach mal 723 Publikationen in die Shownotes, dann könnt ihr das alles noch nachlesen.
Zum Einschlafen hören.
Entschuldigung. Genau. Aber in der Forschung, es ist ja nicht nur die Forschung, die da eine Rolle spielt, sondern auch in der Lehre, wenn wir das gerade gehört haben, ne, mit dem neuen Studiengang. Wir haben in der Folge des Siebengebirges schon mal diskutiert, ob man in der Ferne forschen sollte oder vielleicht doch vor der Haustür. Das Exkursionsthema ist ja mal kurz aufgepoppt, ne? Deswegen auch der Hinweis nochmal auf die Scratch-Map und so Geschichten. Aber Megastadtforschung zum Beispiel ist ja jetzt irgendwie schwierig in Königswinter und Deutschland und Mitteleuropa, da muss man ja dann doch irgendwie weiter weg.
Ja, das ist richtig. Und wir hatten das ja auch in dieser Folge schon mal angesprochen. Wir hatten vor kurzem eine Lehrveranstaltung, die tatsächlich im Rahmen eines Geländepraktikums dann nach Indien gegangen ist. Und wir haben heute zwei Gäste hier. Cosima Kleine und Benjamin Nelles sind beides Masterstudierende unseres Instituts. Und die waren im September im Rahmen eines Geländepraktikums von Frau Professor Frauke Kraas in Indien. Cosima, Benjamin, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen bei uns im Podcast heute. Und ihr seid auf Geländepraktikum in Indien gewesen. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was für eine Lehrveranstaltung das war und was ihr da so gemacht habt?
Ja, vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Genau, du hast ja eben schon mal angesprochen, das war so ein Fachmethodikpraktikum. Das heißt, wir waren auf einem Geländepraktikum in Indien, in Assam, Guwahati, in der Stadt Guwahati und haben uns da vor allen Dingen mit Disaster Risk Management und Disaster Risk Reduction, vor allem im Kontext von urbanen Fluten oder urbanen Überschwemmungen beschäftigt.
Jetzt muss ich selber bei meinem Gedächtnis kramen. Assam, das ist einer der Bundesstaaten so ganz im Nordosten, der nur durch diesen kleinen Zipfel zwischen Bangladesch und Nepal quasi mit Indien verbunden ist. Ist das richtig?
Ja, genau. Also Assam ist ein Bundesstaat der Seven Sisters, wie die auch genannt werden. Und das ist relativ abgeschieden, sage ich mal, vom Rest des Landes. Also haben uns auch die Leute vor Ort so bestätigt, dass es schon auch ein bisschen anders ist als Mainland India, würde ich mal sagen.
In welcher Hinsicht?
Ja, also wir zum Beispiel waren vorher schon in Delhi auch und haben da ein bisschen auch Touri-Programm gemacht und da merkt man den Kontrast schon sehr. Also es ist dünner besiedelt. Generell ist die Stadt Guwahati auch sehr viel kleiner und es hat auch eine kulturell ganz andere Geschichte. Also diese eigentliche hinduistische Geschichte ist da nicht so wirklich präsent. Es ist halt mehr so, früher waren es so Tribal Areas und dementsprechend ist es halt viel, viel diverser. Zum Beispiel das Kastensystem ist da auch weniger wichtig als im Rest von Indien.
Ah, das ist ja spannend. Und wo ihr sagt, Risk Management mit Flutereignissen, wie kann ich mir die Landschaft da vorstellen oder warum spielt das da eine große Rolle? Jetzt muss ich doch die physische Geografie wieder reinbringen hier.
Genau, also hat es ja schon wir hatten ja schon angesprochen, dass das ja am Fuße des Himalayas liegt, also beziehungsweise Guwahati liegt direkt am Brahmaputra, also so in der Flussebene. Und wir haben aber halt nördlich den Himalaya und südlich die Shillong-Ebene und auch ganz viel Niederschlag, auch durch den Monsun natürlich. Und dadurch, dass Guwahati auch so schnell gewachsen ist, nachdem da Großbritannien wieder rausgegangen ist, hat es halt nicht so gut geklappt mit dem
mit städteplanerischen
Maßnahmen. Maßnahmen, genau. Also das Abwassersystem ist halt nicht so gut und deswegen kommt das da halt regelmäßig zu Überschwemmungen.
Das heißt Monsun, das heißt wir haben jahreszeitlich stark schwankende Niederschläge und demnach auch fluviale Flutereignisse, die immer wieder kehren.
Ja, also ich hatte gelesen, dass es gar nicht mal so krass fluvial ist, sondern wirklich hauptsächlich dadurch, dass die Infrastruktur einfach nicht dafür ausgelegt ist, dass da so viel Niederschlag ist.
Okay, ja, spannend. Weil der Brahmaputra-Gang ist, ich glaube, das ist ja somit das größte Delta weltweit, aber dann sind da die Niederschläge demnach auch lokal entscheidender teilweise als das Wasser, das der Fluss transportiert. Was bedeutet das denn für so eine Stadt oder wo besteht hier ein besonderer Handlungsbedarf im Sinne von Risk Management oder Risk Prevention?
Ja, das kann man natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen sehen. Also es gibt da sicherlich auch top-down sehr viel Managementpotenzial. Also Cosima hat es ja gerade schon angesprochen, dass da insbesondere die Kanalisation ein großes Problem ist und dass man da sicherlich auch stadtplanerisch viel machen kann. Das war aber jetzt nicht so der Fokus, den wir da hatten. Wir haben uns mehr so angeschaut, was man quasi auf der Ebene von Haushalten oder in unserem Falle eher von Geschäften, was die Leute für sich selber tun können, um besser mit der Situation klarzukommen, damit eben nicht nach jeder Flut alles kaputt ist und ja, sie Wochen brauchen, um es wieder aufzubauen.
Also Risk Management eher so auf einer Mikroebene von kleineren Betrieben und jetzt gar nicht mal so als Stadtgesamtkonzept.
Genau, also beides ein bisschen, aber vor allem in dieser Fokus.
Ihr hattet gesagt, ihr wart ja nicht auf Exkursion, sondern bei einem Geländepraktikum. Wo ist denn da der Unterschied? Vielleicht ist das an anderen Universitäten anders oder manchen HörerInnen ist das nicht so ganz bewusst.
Ja, genau. Also wir waren jetzt eine Woche oder 10 Tage, glaube ich, halt nur an einem Ort sozusagen. Wir hatten da einen Homestay. Wir waren die ganze Zeit in unserer Unterkunft und haben dann halt intensiv mit der Universität vor Ort auch zusammengearbeitet. Und bei einer Exkursion bist du ja höchstens mal 2 Nächte an einem Ort und dann fährst du weiter, guckst dir was anderes an. Also da geht's ja eher darum, dass du dir viel von einem Land anguckst, viel kennenlernst. Und hier war es jetzt halt eine Sache intensiv. Und ja, ich würde sagen, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ne?
Ja, das stimmt schon. Ne? Das habt ihr dann vielleicht ganz gut ergänzt mit Privataufenthalt, wie ihr eben sagtet, in Delhi und Umgebung. Was habt ihr denn mit den KollegInnen oder mit den KommilitonInnen von der Uni vor Ort gemacht? Also Praktikum hat ja auch immer einen methodischen Aspekt.
Ja, genau, du sagst es schon. Wir haben da sehr eng zusammen mit der University of Guwahati zusammengearbeitet. Im Endeffekt hat es dann so ausgesehen, dass wir jeweils in 2er-Teams waren, also ein indischer Student oder eine indische Studentin mit jeweils einem deutschen Studenten oder einer deutschen Studentin. Und wir haben vor allen Dingen Fragebögen ausgefüllt und also halt Unternehmen befragt, die eben zu diesen, also die man auch als MSMEs bezeichnet, also Micro, Small und Medium Enterprises. Das sind Unternehmen, die unter 50 Mitarbeiter in der Regel haben. Genau, und zusätzlich haben wir auch noch ein bisschen qualitative Forschung betrieben und noch ein paar Interviews geführt.
Wie schätzt ihr so die Vulnerabilität dieser Unternehmen ein, beziehungsweise die Resilience? Also wie gut sind die gegen so Überschwemmungsereignisse vorbereitet?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also man hat schon gesehen, dass viele Unternehmen sich da schon irgendwie angepasst haben. Eigentlich war allen auch bewusst, dass das ein großes Problem ist und alle waren da schon drauf eingestellt, aber nichtsdestotrotz war natürlich die Vulnerabilität ziemlich hoch. Es waren sehr kleine Unternehmen, häufig nur Ein-Mann-Betriebe, die häufig einfach nicht die finanziellen Ressourcen hatten, um sich irgendwie groß die Vulnerabilität zu verringern. Ja.
Und was sind so in euren Augen Maßnahmen, die vor Ort ergriffen werden, um mögliche Schäden durch Überflutungen abzufedern?
Ja, es gab da einige, also wir haben einige physische Maßnahmen gesehen, was so ganz, also mir jetzt im Kopf geblieben ist, viele Leute hatten zum Beispiel ihre Lagermöglichkeiten irgendwie auf Steine hochgestellt, also zum Beispiel den Kühlschrank ein bisschen erhöht, damit nicht jede Flut direkt da dran kommt. Einige Leute haben Versicherungen natürlich abgeschlossen. Der Nachbar, also der Zusammenhalt innerhalb der Nachbarschaft spielt da eine große Rolle. Aber man muss auch sagen, dass viele Leute auch nicht so richtig Ahnung hatten, wie sie sich da besser schützen können.
Also fehlt so gesehen auch von offizieller Seite vielleicht ein Vorbereitungsprogramm oder eine gewisse Awareness, die da erschaffen wird, um den Leuten besser zu helfen, sich selber helfen zu können?
Das kann man so sagen. Zumindestens kommt es nicht bei den Leuten an.
Wie war das für euch persönlich? Ihr wart beide das erste Mal in Indien. Großer Kulturschock?
Auf jeden Fall, dadurch, dass wir halt auch in Indien angefangen haben, zumindest Benjamin und ich. Wir haben dann halt auch gemerkt, als wir die anderen in Guwahati getroffen haben, dass es dann für die, die direkt aus Deutschland kamen, Guwahati irgendwie ein Schock war und das für uns wieder so eine Ruheoase gefühlt war, dadurch, dass das auch nochmal ein Unterschied zu Delhi war. Ja, ich würde sagen, so ein paar Vorurteile haben sich bestätigt, ein paar aber auch nicht. Also wir haben uns, glaube ich, alle in Guwahati oder in Assam und danach waren wir ja privat auch noch in Meghalaya, haben wir uns eigentlich doch auch sehr wohl gefühlt.
Das indische Essen ist schon cool, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, ich finde, das gehört ja auch immer zu so einer Erfahrung, wo wir so fernreisen, dass so alle Aspekte inklusive auch die kulinarischen Highlights so aufzunehmen. Wir hatten diskutiert darüber, über die Sinnhaftigkeit von Forschung in der Ferne, haben gesagt, na gut, Megastadtforschung, jetzt überspitzt gesagt, in Königswinter funktioniert nicht. Wie ist so eure studentische Perspektive?
Ich glaube, man muss das sicherlich ein bisschen differenziert betrachten. Also grundsätzlich glaube ich auch, dass wir ein bisschen drüber nachdenken müssen, ob wir jede Exkursion irgendwie weit weg machen, ob man nicht auch Sachen hier machen kann. Genau, aber du hast gerade schon angesprochen, manche Themen, die kann man halt nur vor Ort wirklich richtig erfassen. Megastädte sagst du jetzt, auch wenn jetzt Guwahati keine Megastadt im eigentlichen Sinne ist, aber auch Indien an sich kann man, glaube ich, nicht begreifen, wenn man nicht da war. Und ich glaube, es ist für jeden eine persönliche Entscheidung, ob es das für einen wert ist. Und ja, zum Beispiel, wir haben es jetzt auch mit unserem Urlaub quasi verbunden. Also für mich war es mein Jahresurlaub. Wir waren vorher noch unterwegs, hinterher unterwegs. Ich glaube auch, dass wir schon auch grundsätzlichen Benefit dadurch gebracht haben, dass wir da waren, dadurch, dass wir diese Kooperation mit der Universität da hatten. Glaube ich schon, dass es in manchen Fällen auf jeden Fall sinnvoll ist, auch immer weiterhin Auslandspraktika und sowas anzubieten.
Hat es eure Sichtweise oder die Perspektive so ein bisschen geändert, wenn ihr zum Beispiel jetzt so Blood Risk Management in Deutschland oder so betrachtet?
Das ist eine gute Frage. Es ist irgendwie schwer zu vergleichen. Also in Deutschland hat man nicht so diese hyper starke Entwicklung oder diese sehr extrem stark entwickelnden Städte. In Deutschland haben wir sehr viel mehr Planung und ich glaube, in Deutschland stellen sich viele Fragen, die man in diesem indischen Kontext hat, nicht unbedingt. Zum Beispiel diese Awareness- und Preparedness-Fragen sind in Deutschland, glaube ich, weniger relevant als quasi in Indien, wo halt wenig geplant wird, sondern einfach passiert. Mhm. Aber ich glaube, das sind auch wichtige Dinge, die wir auch hier in Deutschland immer mit beachten sollten, wenn wir hier über Disaster Risk Management sprechen.
Ja, ich habe auch da nochmal lange im Vorfeld drüber nachgedacht und denke so diese globale Perspektive, ne, dass die Ansätze vollkommen unterschiedlich sind für Disaster Risk Management. Andere klimatische Voraussetzungen, andere demografische Voraussetzungen und stadtplanerische Voraussetzungen, dass es schon einfach nochmal Unterschiede macht und trotzdem ähnliche Probleme in ganz anderer Ausprägung natürlich behandelt werden. Vielleicht zu abschließend, was hat so den größten Eindruck bei euch hinterlassen im Sinne auch von dieser Lehrveranstaltung? Vielleicht einmal so in wissenschaftlicher Perspektive, aber auch aus privatem, persönlichen Gesichtspunkten. Oh, also, schwierige Frage.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das so klar trennen kann. Also für mich war beides, also für beide Aspekte eigentlich irgendwie die Zusammenarbeit mit der Universität in Guwahati selber das Wichtigste. Also zu sehen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat zwischen uns aus Köln und den Kolleginnen und Studentkommilitonen in Indien, das war irgendwie auf wissenschaftlicher Perspektive irgendwie sehr interessant und interessant zu sehen, wie man da zusammenarbeiten kann und was es auch für einen Mehrwert bringt. Und ich muss auch sagen, mich hat am meisten auch, also ich fand auch am besten auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit den indischen Studenten und Studentinnen, wo wir auch immer noch jetzt ein bisschen Kontakt haben und das würde ich nicht missen wollen.
Ja, das stimmt. Das hat wirklich super gut funktioniert da vor Ort. Weil ich hatte auch mal im Master einen Kurs, wo wir das online versucht haben, mit indischen Studenten zusammenzuarbeiten. Das hat ja gar nicht funktioniert. Und deswegen war ich jetzt sehr positiv überrascht, dass das so gut funktioniert hat und dass wir uns auch persönlich einfach so gut verstanden haben.
Ja, das war vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Also es lebe die Technik, ne, dass es Möglichkeiten gibt, dass wir uns auch über Zoom alle global zusammenfinden können. Aber ich glaube, uns ist allen bewusst, dass auch persönliche Begegnungen und auch so gesehen interkultureller Austausch wirklich vor Ort nochmal eine ganz andere Tiefe erreichen kann. Würdet ihr nochmal so ein Geländepraktikum machen? Wäre es jetzt in eurem Pflichtprogramm?
Also Geländepraktikum auf jeden Fall nochmal, weil auch einfach diese Woche intensiv einfach an einem Thema zu arbeiten, wirklich auch nochmal ein anderes Lernen und Verstehen gebracht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch unbedingt nochmal nach Indien fahren würde, weil ich es auch so insgesamt doch auch sehr anstrengend fand. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und ich kann Geländepraktika an sich doch sehr empfehlen. Also ich fand es wirklich gut.
Ich fand auch mal, es war irgendwie so, wie du sagst, so intensiv aus meinem Studium auch das, wo ich am meisten von mitgenommen habe. Das ist schon irgendwie ganz cool. Ich habe gehört, es soll von eurem Praktikum, das soll jetzt nicht einfach so abgeschlossen sein, sondern es soll auch was bleiben davon. Ihr seid fleißig dabei, die Daten zusammenzutragen. Eventuell mündet eure Datenerhebung in eine Publikation, aber ihr kommuniziert auch darüber hinaus, vielleicht nicht im Podcast-Format, aber auf andere Art und Weise über euer Praktikum.
Ja, genau. Also wir haben jeder einen Blog-Eintrag geschrieben, der müsste jetzt eigentlich auch schon veröffentlicht sein und findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Okay, das ist super. Ganz herzlichen Dank euch, dass ihr heute bei uns hier zu Gast seid. Euch alles Gute und genau, wir sehen uns ja noch ein bisschen hier am Institut weiterhin. Und Holger, was machen wir eigentlich nächste Woche?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir werden uns mal der künstlichen Intelligenz widmen, nachdem wir ja von der natürlichen Intelligenz nicht mehr so viel sehen im Moment.
Das klingt nach einer ziemlich smarten Lösung.
Auf jeden Fall.
Also dann bis zum nächsten Mal.